Über Krieg oder Frieden entscheidet oft die Wirtschaft. Bestsellerautorin Ulrike Herrmann blickt hinter die Kulissen der neuen Weltordnung und zeigt, wie stark wirtschaftliche Interessen Konflikte antreiben und warum die Kriegsgefahr so groß ist wie lange nicht mehr. Ein augenöffnendes Hörbuch über Macht, Geld und die Frage, wie wir in Europa den Frieden sichern können. Geld als Waffe. Das neue Hörbuch von Ulrike Herrmann. Jetzt überall, wo es Hörbücher gibt.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Wir reden heute über Wolfram Weimar, der Kulturstaatsminister, der es in kürzester Zeit geschafft hat, die Filmbranche gegen sich aufzubringen und jetzt den gesamten Literaturbetrieb. Weimar hat drei linke Buchläden vom Deutschen Buchhandlungspreis ausgeschlossen, wegen verfassungsschutzrelevanter Bedenken, sagte er. Gestern bei der Eröffnung der Buchmesse in Leipzig wurde er massivst ausgebuht. Weimar tut so, als wäre es ganz normal, dass man mal beim Verfassungsschutz nachfragt, wie es so aussieht mit den Buchläden. Wir sprechen heute über Wolfram Weimar und den Verfassungsschutz. Mein Name ist Martina Mescher, ich arbeite im Politikteam der Wochentaz und bei mir sind
Gerhard Jostrich aus dem Parlamentsbüro. Ich beschäftige mich überwiegend mit der extrem rechten AfD.
Konrad Litschko aus dem Recherche- und Reportageressort.
Ich bin Marlene Gürgen aus dem Investigativteam der Taz.
Habt ihr das denn jetzt schon mal erlebt, dass der Verfassungsschutz sich für Buchläden interessiert?
Also ich habe es natürlich noch nicht erlebt so richtig. Ich finde, der Aufschrei, der da durch die Kulturszene geht, ist auch in großen Teilen berechtigt, auch wenn Weimar jetzt versucht, das als normal herunterzuspielen. Im Grunde verlagert er ja den Kulturkampf, mit dem die AfD versucht, das Land zu spalten und die CDU auf ihre Seite zu ziehen, er macht quasi die Kulturkampfpolitik der AfD in vorauseilendem Gehorsam. Und ich finde, an dieser Stelle wird es einigermaßen deutlich, was es bedeuten würde, wenn autoritäre Mechanismen greifen und die gesellschaftliche Freiheit beschneiden, wobei er ja selber immer behauptet hat, er will die Meinungskorridore weiten. Insofern bestürzt einen das schon ziemlich, wenn jetzt Verfassungsschützer darüber wachen sollen, was kulturpolitisch okay ist und was nicht und ob irgendwie ein Slime-Zitat an der Hausfassade Deutschland verrecke bitte mit einer ironischen Brechung sogar noch okay ist oder nicht. Also, ja, genau.
Da ging es ja um den Buchladen in Bremen, an dessen Fassade das steht. Das Leim-Zitat wurde vom Bundesverfassungsgericht ja schon 2002 als im Rahmen der Kunstfreiheit gewertet. Wie sieht denn das der Verfassungsschutz? Interessiert er sich für Kunstfreiheit, Konrad?
Wie man sieht, interessiert er sich offenbar auch für Buchläden oder muss sich dafür interessieren. Also weil man einen Punkt hat, ist es nicht neu, dieses Verfahren, was dahinter steht, das sogenannte Haber-Verfahren. Werden wir gleich nochmal drüber reden, wahrscheinlich, was das genau ist. Aber ich finde nochmal Schritt zurück, das ist schon bemerkenswert, das zu schaffen, die Buchmesse, es ist eigentlich ein Wohlfühltermin für Weimar. Er kann dahin, er kann Preise verleihen, er kann Preisgeld verleihen und er schafft es quasi, die ganze Szene gegen sich aufzubringen. Er schafft es, eine Jury zu brüskieren, im Grunde zu entwerten. Wer will sich da irgendwie jetzt noch engagieren, wenn man da am Ende Namen von der Liste gestrichen bekommt? Es ist jetzt im Grunde so ein politisches Instrument und das muss man erstmal hinbekommen. Weimar selbst weist diesen Kulturkampf zurück, natürlich. Aber ich finde, genau da, das ist ein super Beispiel zu zeigen, wo wird es denn wirklich kritisch und kipplich, wenn der Verfassungsschutz eingesetzt wird und diese Frage, was hat er bei Buchläden zu suchen, die kann man sehr laut stellen.
Und es geht ja dabei auch nicht nur darum, dass beim Verfassungsschutz nachgefragt wurde, sondern auch, auf welche Art es kommuniziert wurde. Also das ist ja auch komplett intransparenter Vorgang gewesen. Man kann eigentlich sagen, eine Machtgeste von Weimar gegenüber dem Kulturbetrieb, seine Position da in der Form auszunutzen, das eigentlich erst gar nicht zu kommunizieren oder darüber sogar zu lügen. Also ich glaube, dieses Verhalten insgesamt ist auch einfach das, was jetzt diese extreme und, glaube ich, auch berechtigte Kritik hervorruft.
Müssen wir nochmal sagen mit diesem Lügenvorwurf. Also das Prozedere war ja so, dass diese Jury für diesen Buchhandlungspreis 118 Buchhandlungen ausgewählt hatte, die prämiert wurden und das einreichte bei dem Ministerium oder bei Weimar, weil eben dort die Fördergelder ausgezahlt werden. Und dann am Ende waren die besagten drei, Schwankende Weltkugel, Golden Shop und die Rote Straße Göttingen, runtergestrichen. Und dann war die Frage, wie kam das? Und das wäre eigentlich nie, und das ist nämlich auch ein Teil des Problems, ja nie publik geworden, weil es ja nur eine Antwortmail kam. Leider wurden sie nicht berücksichtigt und sie wurden nicht ausgewählt. Stimmte aber nicht, denn die drei wurden ausgewählt. Eine, zumindest eine, glaube ich, auch bis für die höchste Kategorie bis zu 25.000 Euro Preisgeld. Und das läuft, wir reden ja gleich nochmal drüber, alles im Hintergrund. Man erfährt das gar nicht. Und in diesem Fall hat man es erfahren, weil die SZ einen Whistleblower, eine Whistleblowerin hatte, die gesagt haben, nee, Moment mal. Wir hatten die ausgewählt oder sie waren ausgewählt und das wurde aus Verfassungsschutzgründen gestrichen.
Ja, das war eine Recherche der Süddeutschen und da hat ja auch Weimar sehr rumlaviert mit der Begründung. Ich finde, er laviert auch weiterhin rum. Es ist ja jetzt nie konkreter geworden, was für verfassungsrechtliche Bedenken es sind. Und er hat auch gesagt, es gab jetzt bei ihm Experten, die gesagt haben, diese drei Buchläden, zufällig linke Buchläden, könnten ein Problem sein. Da hat er aber auch nicht erklärt, woher die Information hatten. Er hat nur gesagt, das sind Experten für Buchhandlungen. Es gibt aber sehr viele Buchhandlungen in Deutschland. Und bei diesem Preis sind es natürlich, es sind nicht die großen Ketten, es sind kleine inhabergeführte Buchhandlungen, die auch dafür ausgezeichnet werden, dass sie die Kultur fördern, die Demokratie fördern, Lesungen machen, Diskussionsveranstaltungen. Also eigentlich alles, was man sich für eine lebendige Demokratie wünscht.
Dann müssen wir vielleicht doch das Verfahren mal ganz kurz erklären. Also es gibt im Grunde seit schon Chilis Zeiten 2004 einen Erlass, dass man die Möglichkeit hat, bevor man Fördergelder staatlicherseits verteilt, Überprüfung beim Verfassungsschutz zu machen. Das wurde dann 2017 von Emily Haber, damals Staatssekretärin im Innenministerium, verschärft quasi. Und zwar in dem Sinne, dass es quasi regelhafter angeboten wurde. Und sie hatte in ihrem Vermerk, das sind so 4 Seiten, damals auch geschrieben, sie lädt die Ministerien dazu ein, ausgiebig davon Gebrauch zu machen. Und das läuft so, dass man eben tatsächlich eine Anfrage, man hat Initiativen, man hat, in dem Fall waren es Buchläden, das können Demokratieprojekte sein, das können verschiedenste Träger sein, die Fördergelder bekommen sollen. Aus dieser Erwägung heraus, wir wollen die Staatsgelder an Extremisten geben. So, das war der Ursprungsimpuls. Und die, dann guckt man im ersten Schritt, gibt es Erkenntnisse in den Verfassungsschutzberichten? Und wenn das quasi durch ist, dann guckt man im zweiten Schritt und schreibt das BGV an. Und die schreiben dann tatsächlich nur zurück, ja, es gibt Erkenntnisse oder nein, es gibt keine Erkenntnisse und begründen das aber auch nicht weiter. Und das ist aber auch ein Problem, warum auch die Buchläden oder wo man auch jetzt nicht wüsste und warum selbst Weimar dann sagt, ja, das wurde uns gar nicht genauer gesagt. Vielleicht stimmt es nicht, aber jedenfalls ist das Prozedere so, dass es tatsächlich nur diese Antwort gibt.
BV, Bundesamt für Verfassungsschutz.
Bundesamt für Verfassungsschutz.
Und ich glaube, um das nochmal besser verstehen zu können oder auch diese Intransparenz, die du auch gerade angesprochen hast, Martina, muss man sich nochmal vor Augen führen, wie der Verfassungsschutz eigentlich arbeitet und wofür der Verfassungsschutz da ist. Weil diese Intransparenz, die ist ja kein Fehler der Behörde, sondern so muss der Verfassungsschutz arbeiten. Das gehört zu seinem Auftrag. Also der Verfassungsschutz sammelt Informationen und wertet diese Informationen aus. Es soll eigentlich so eine Art Frühwarnsystem sein, um Gefahren abzuwehren sozusagen, aber eben um schon frühzeitig Erkenntnisse zu sammeln, die dann wiederum von der Polizei, von Gerichten weiterverwertet werden können. Der Verfassungsschutz setzt dafür Informanten und Informantinnen ein und die muss er schützen. Und das bedeutet, dass der Verfassungsschutz eben in ganz vielen Informationen tatsächlich, wenn er seine Arbeit machen möchte, gar nicht sagen kann, woher er bestimmte Informationen hat. Manchmal kann er noch nicht mehr sagen, was diese Informationen eigentlich genau sind. Und genau dieses Problem wird dann aber eben offenbar, wenn wir dann am Ende eine Behörde haben, die auf eine Art intransparent arbeiten muss, aber dann eben diese Informationen auf eine Art und Weise verwendet werden, die dann so weitreichende Folgen haben, obwohl sie gar nicht überprüft werden können, weil es ja noch nicht mal Belege dafür angegeben werden muss, weil der Verfassungsschutz noch nicht mal sagen muss, wir haben diese Buchhandlung so eingestuft oder wir beobachten sie aufgrund dieser und dieser Informationen, die wir auf diesem Weg erhalten haben und die man so und so überprüfen könnte. Das trifft da ja alles nicht zu.
Genau, und da muss man halt sagen, es richtet sich ja eben gegen Bestrebungen, gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und wir haben aber immer wieder gesehen in der Vergangenheit, es gibt Beispiele, wo man halt doch große Fragezeichen haben kann. Wir hatten Bodo Ramelow, der da vom Verfassungsschutz dann beobachtet wurde. Wir hatten die Verfolgten des Nazi-Regimes, VVN-BDA. Wir hatten Klimagruppen wie Ende Gelände und man bewegt sich dann immer sehr schnell in Bereichen, wo eben die Frage ist, genau, ist das eigentlich wirklich schon die Zuständigkeit des Verfassungsschutzes oder greift er da sehr weit um sich?
Also im Fall von Bodo Ramelow oder auch Rolf Gößner, sehr bekannter Bürgerrechtler, Menschenrechtsanwalt, Jurist, der ist, glaube ich, fast 40 Jahre beobachtet worden. Letztendlich war dann die Entscheidung der Gerichte, als er dagegen geklagt hat, das war alles absolut zu Unrecht. Aber es klagen halt vielleicht auch nicht so viele Privatpersonen.
Und man muss halt erstmal wissen, das ist ja das Problem. Viele wissen das ja gar nicht, dass sie da eingestuft sind, beziehungsweise kommt es dann irgendwann raus, wenn es eben berufliche Schwierigkeiten gibt oder wenn es für die Initiative plötzlich Schwierigkeiten gibt, sich bei irgendwelchen Projekten zu bewerben. Und das ist ja auch Teil des Problems, diese immanente, wie Marlene richtig sagt, Intransparenz, die dieses Amt in sich trägt, aber das schafft eben dann auch reale Hindernisse, die man sich kaum, auch rechtlich kaum erwehren kann.
Dazu kommt ja noch, dass sich oft an Löschfristen nicht gehalten wird. Das hat dann ja auch bei diesen Urteilen da eine Rolle gespielt, wenn dann festgestellt wird, dass die Beobachtung rechtsfriedig war. Also eigentlich muss der Verfassungsschutz eben schon nach einer bestimmten Zeit auch dann Daten wieder löschen. Das passiert aber offenbar nicht immer, ist natürlich auch da schwer zu überprüfen. Genau, also an all diesen Sachen können wir einfach sehen, dass es schon wichtig ist, in einer Demokratie mit diesen Informationen einfach vorsichtig umzugehen. Ende Gelände ist auch ein gutes Beispiel. Die wurden als linksextremer Verdachtsfall eingestuft. Also da sagt der Verfassungsschutz selbst, es ist nicht erwiesen, dass die linksextrem sind. Jetzt mal ganz außen vor, wie viel Kritik es an dem Konzept linksextrem und rechtsextrem überhaupt gibt. Das ist jetzt mal, genau, müssen wir jetzt gerade gar nicht drüber sprechen. Aber diese Einstufung als Verdachtsfall, also dass es eben nur Hinweise darauf gibt, dass es so sein könnte, reicht eben auch schon dafür, im Verfassungsschutzbericht aufgeführt zu werden, beobachtet zu werden. Und das hat dann eben auch Konsequenzen für alle Menschen, die sich da in irgendeiner Form engagieren oder vielleicht auch nur der Gruppe bei Facebook folgen oder so. Ne? Das kann ja heutzutage auch schon reichen.
Also wenn ich jetzt Ende Gelände bei Facebook folgen würde, dann könnte mich das für den Verfassungsschutz interessant machen.
Genau, also der Verfassungsschutz wertet heutzutage auch Online-Aktivitäten aus, klar. Und dazu kann dann sowas auch gehören, auf jeden Fall.
Es gibt ja auch viel Kritik an diesem Extremismuskonzept, ne? Beziehungsweise wissenschaftlich ist es ja hoch umstritten. Und das ist sozusagen, ich finde, darüber könnte man schon auch diskutieren, inwiefern dieses Konzept ja nur bestimmte Extremismen oder radikale Gruppen erkennen kann, aber zum Beispiel niemand einen kompletten Extremismus der Mitte oder sowas ausblendet. Oder das ist halt im Rahmen des Verfassungsschutzes überhaupt nicht fassbar, inwiefern bestimmte Einstellungen gerade auch aus der Mitte der Gesellschaft, und da ist man dann wieder bei Weimar, der sich ja selber in der Mitte der Gesellschaft sieht, wie diese oder wie dort befindliche Werte auch einen Aufstieg von autoritären Strömungen fördern.
Wobei ich fand es jetzt auch tatsächlich sehr interessant, dass von politischer Seite jetzt immer das Wort Extremismus fällt. Das Bundesverfassungsgericht hat sich ja mal so in Sachen Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung geäußert, was rechtlich viel leichter zu fassen ist, einfach mit Achtung der Menschenwürde, Anerkennung, Rechtsstaat und Demokratie, 3 Punkte, relativ leicht zu erfüllen. Extremismus ist, glaube ich, rechtlich kaum einzuhegen als Begriff. Und beim Rechtsextremismus kann man das mit der Menschenwürde machen. Bei dem, was als linksextrem gefasst wird, ist ja dann auch oft Kapitalismuskritik mit dabei oder die Marx-Lektüre. Jetzt ist aber im Grundgesetz steht nicht, dass man das kapitalistische System stützen und schützen muss.
Richtig, genau. Also daran erkennt man schon, wie unscharf diese Begriffe eigentlich sind. Und deshalb finde ich das total richtig, was Gareth sagt. Die eigentlich sozusagen vorgelagerte politische Diskussion, die heutzutage eben eigentlich leider kaum mehr geführt wird, ist eigentlich, die wollen wir überhaupt mit solchen Begriffen arbeiten? Und was bedeutet das eigentlich? Weil, richtig, der Verfassungsschutz, das kann man auch in den Berichten nachlesen, stützt sich da auch immer wieder darauf bei linken Gruppen, dass dann zum Beispiel in Grundsatztexten antikapitalistische Passagen stehen oder dass jetzt eben zum Beispiel ein Ende Gelände vielleicht irgendwo geschrieben hat, angesichts des Klimawandels brauchen wir ein ganz anderes System oder sowas. Und das wird dann da eben schon als ausreichend empfunden, um diese Zweifel zu begründen. Aber das ist ja eigentlich eine politisch-inhaltliche Diskussion, die wir führen müssen. Und eine ganz starke, ja, also Grauzone, würde ich sagen, ist eigentlich fast noch ein zu schwacher Begriff, einfach sehr schwammig. Aber es wirkt so definiert dadurch, dass der Verfassungsschutz das dann dort so aufschreibt. Und das sind dann einfache Kategorien, mit denen man erstmal so arbeiten kann. Verdachtsfall oder ist eben gesichert linksextrem, gesichert rechtsextrem. Und ich glaube, da stellt sich schon die grundsätzliche Frage, wie wir als Gesellschaft oder zum Beispiel auch wir als JournalistInnen eben mit diesen Einstufungen umgehen und auch wie stark wir uns darauf beziehen. Das ist natürlich auch eine schwierige Frage. Ich glaube, wir kennen das ja auch alle drei aus unserer Arbeit, dass wir natürlich, wenn wir über rechtsextreme Gruppen schreiben, auch oft dann, auch alleine, weil es eine Abkürzung ist, quasi schreiben, vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft oder so. Da muss man nicht selber nochmal groß inhaltlich begründen, warum man eben diese Gruppe auch selbst für rechtsextrem hält. Ich glaube, eigentlich wäre es wahrscheinlich der bessere Weg. Wir würden uns weniger häufig auf den Verfassungsschutz beziehen und öfter eben wirklich selber auch diese inhaltliche Begründung liefern, weil dass die Identitären eine rechtsextreme Gruppe sind, eigentlich brauchen wir dafür nicht den Verfassungsschutz, der uns das sagt. Das können wir eigentlich selbst begründen.
Da würde ich aber für uns in Anspruch nehmen, dass wir das eigentlich auch gemacht haben. Wenn man auch die Berichterstattung der letzten Jahre verfolgt, waren wir, würde ich sagen, in der Regel immer vor dem Verfassungsschutz dran, wenn es darum ging, zum Beispiel auf die Identitären, auf das neue rechte Spektrum hinzuweisen, was da für Pläne, für Netzwerke geschmiedet werden, auch im Übergang hin zu militanten Szenen. Gareth macht das hoch und runter für die AfD. Also ich glaube, das war ja auch oft ein Vorwurf, der Verfassungsschutz guckt da erst hin oder dem fällt das erst auf, wenn quasi alle anderen das eigentlich schon benannt haben. Und da würde ich sagen, stehen wir schon gut da, aber absolut richtig. Ich würde auch sagen, auf die eigene Expertise vertrauen. Es ist auch im wissenschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Bereich viel Expertise da. Antifa macht oft akribisch Recherchearbeit. Genau, also ich glaube, man ist
da haben wir eigentlich ein gutes Grüßer-System, was demokratisch und transparent funktioniert. Ja. Mhm.
beim Frühwarnsystem Verfassungsschutz. Wie würdet ihr denn sagen, wie erfolgreich war der denn so in den letzten Jahrzehnten in Sachen Frühwarnsystem?
Ja, da gibt's natürlich das Beispiel NSU, wo man, also es gibt viele Beispiele, wo man das sagen kann, dass das eben nicht so erfolgreich war. NSU war ein Desaster, eine jahrelange Mord- und Terrorserie, die man nicht zuordnet hat. Oder die Frage ist, es gab ja diverseste Vorleute auch des Bundesamts für Verfassungsschutz, der Landesämter für Verfassungsschutz in diesem Umfeld, wo bis heute ja nicht geklärt ist, wussten die nichts, wollten die nichts wissen, haben die Informationen nicht weitergegeben. Jedenfalls unterm Strich ein Desaster, diese Serie nicht erkannt und beendet zu haben. Im Gegenteil, da auch Vorleute drin zu haben, die dann Gelder genommen haben von dem Amt, um in die Szene zu stecken, was dann indirekt dann möglicherweise auch wieder dem untergetauchten Trio und anderen geholfen hat. Also das ist absolutes Desaster. Auch die Nachfolge, damals Hans-Georg Maaßen eingesetzt, um da aufzuräumen.
Mehr hat Vertrauen sich der Bevölkerung, das Vertrauen der Bevölkerung in den Verfassungsschutz zu stärken. Das war die Idee mit
das
Hans-Georg
Maaßen. Das hat sich genau mit bekannter Entwicklung auch als Fehlschuss entpuppt. Genau, Maaßen ist immer weiter nach rechts abgedriftet. Am Ende selber jetzt quasi unter Rechtsextremismusverdacht im BfV. Also das ist keine ruhmreiche Geschichte. Man kann sagen, der Verfassungsschutz hat sich schon gewandelt. Das muss man anerkennen. Unter Thomas Heidenwang, auch jetzt mit den Einstufungen der AfD, Heidenwang hatte klar gesagt, unser Schwerpunkt ist der Rechtsextremismus. Ich hatte ihn vor ein paar Jahren dann im Interview mal und da hat er auch gesagt, das war natürlich, NSU war ein Tiefpunkt, also er hatte auch selbstkritische Worte verloren. Jetzt haben wir den neuen Verfassungsschutzchef Sinan Seelen mit migrantischer Familiengeschichte. Auch das ist ein Signal, der jetzt auch nicht mit dem Kurs von Heidenwang bisher bricht. Also ich glaube, da hat sich viel getan.
Er war vorher auch der Stellvertreter, oder?
War vorher der Stellvertreter. Also, aber es ist, wenn man schaut, sicher mangelt es nicht an Kritik an dieser Behörde und es bleibt, haben wir auch schon drüber gesprochen, es bleiben einfach Grundpunkte dieses Amtes, die halt ihn wirklich zum Fremdkörper in der Demokratie bleiben lassen und daran ändert auch eine Amtsführung nichts.
Pragmatisch gesehen hat man ja jetzt, oder beziehungsweise viele politische Player beziehen sich halt trotzdem positiv derzeit auf den Verfassungsschutz, eben dadurch, dass so eine Art Frühwarnsystem gegen die AfD sein soll oder wenn es mal ein Verbotsverfahren, was ja auch im Grundgesetz vorgesehen ist, geben sollte, dass man das natürlich aufgrund von Erkenntnissen des Verfassungsschutzes wahrscheinlich dann machen würde. Wobei es jetzt gerade eine Schlappe gab vor beim Verwaltungsgericht Köln zur Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem. Wie könnte man dieses Dilemma denn überhaupt auflösen, wenn man konsequenterweise sagen würde, Verfassungsschutz passt eigentlich nicht in unser System, müssten wir abschaffen? Müsste das denn alles die Polizei machen? Oder ich weiß, es ist eine schwierige Frage, aber da macht man ja irgendwie, oder das ist halt ein gesellschaftliches Dilemma, was sich nicht so leicht auflösen lässt wahrscheinlich.
Also das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist ja, glaube ich, was zum Beispiel Hans-Christian Ströbele Zeit seines Lebens gefordert hat, also Verfassungsschutz abschaffen und tatsächlich Befugnisse da in den Bereich der Polizei verlagern, einfach deswegen und sozusagen, weil es dann einfach eine stärkere parlamentarische und auch sonstige Kontrolle geben kann. Weil das ist ja auch ein Problem, was wir jetzt noch gar nicht so richtig angesprochen haben. Es gibt zwar natürlich Möglichkeiten parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes und ja entsprechende Ausschüsse und so weiter, aber auch da sind die Möglichkeiten ja letztlich eingeschränkt. Ganz viel passiert unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Auch die Leute, die dort drin sitzen, können nicht alle Informationen bekommen, weil, wie gesagt, der Quellenschutz, der Informantenschutz geht natürlich immer vor. Also das ist ja auch so ein strukturelles Problem, was wir eben beim Verfassungsschutz haben, ganz unabhängig von der politischen Ausrichtung. Ich glaube, das sind ja einfach diese beiden Dimensionen, die man unterscheiden muss. Die eine Frage ist, ist der Verfassungsschutz auf dem rechten Auge blind oder eben ja politisch falsch ausgerichtet? Und die andere Frage sind aber auch einfach strukturelle Merkmale dieser Behörde, völlig unabhängig davon, wer jetzt gerade vorsteht und wie die politische Ausrichtung ist.
Ströbele hat das gefordert. Verfassungsschutz abschaffen. Die Linke hat das auch gefordert, zivilgesellschaftliche Gruppen auch. Andererseits die Grünen an sich beispielsweise waren da weniger eindeutig. Die hatten gesagt, naja, wir werden wahrscheinlich einen Rumpfverfassungsschutz brauchen, eben für diese Fragen, wo entwickeln sich terroristische Strukturen, wie kommen wir in die Hinterzimmer? Die hatten dann gesagt, ein Rumpfverfassungsschutz plus zivilgesellschaftliche Institute, die dann quasi diese andere Aufklärung machen. Und heute, wenn man die Grünen hört und wenn man Konstantin von Notz und andere hört, sagen sie, ja gut, wir haben jetzt hybride Bedrohungen, wir haben Sabotagen, Desinformation, wir haben eine auch terroristische Bedrohungslage, wo wir eigentlich nicht auf den Verfassungsschutz verzichten können und wo wir auch durchaus über neue Befugnisse reden. Also da hat sich die Debatte schon wieder ein bisschen gewandelt. Und es bleibt natürlich ein Problem, genau, wie gehen wir um mit eben solchen terroristischen und anderen Bedrohungen, kriegt man das mit? Ich glaube, es ist sicher sinnvoll, möglichst viel in das Hellfeld zu ziehen, was Polizei machen kann. Dass damit allerdings alles gelöst wäre, ist auch schwierig, wenn wir sehen beispielsweise Ende Gelände quasi Ermittlungen. Da wurden auch Telefone abgehört von Polizei, auch von Journalistinnen. Also auch da ist jetzt nicht alles golden, wenn man diesen... Und deswegen glaube ich, ist tatsächlich der zentrale Punkt, Marlene hat es angesprochen, Kontrolle. Wie kriegen wir die Kontrolle hin? Das würde ja die Polizei genauso oder betrifft die Polizei ja genauso. Man kommt immer wieder an Grenzen beim Verfassungsschutz und das macht es wirklich problematisch, weil sie sich auf Quellenschutz berufen, weil sie auch sagen, wir können hier auch uns nur auf Behördenzeugnis zurückgreifen. Wir können gar nicht sagen, woher wir die Informationen haben, sondern wir sagen euch das nur und ihr müsst es glauben, auch vor Gerichten. Also es schafft immer wieder Probleme und ich glaube, da muss man gucken, dass man das wirklich auf ein Minimum reduziert, wenn wir sagen, wir halten an den bisherigen Strukturen fest.
Und genau, und das parlamentarische Kontrollgremium das ist ja auch derzeit gerade unterbesetzt. Ne? Also da sitzt ja von der Opposition eigentlich nur Konstantin von Notz drin, glaube ich.
Die AfD möchte man auch nicht drin haben.
Die AfD möchte man nicht drin haben, aus Gründen. Aber die Linken, die nicht eingestuft sind in irgendeiner Form, werden nicht reingewählt von der CDU. Also es ist schon auch, also
kein
über diese Kontrollgedanken sollte man schon mal ein bisschen nachgehen.
Aber das genau muss man vielleicht kurz erklären. Also das Kontrollgremium tagt ja im Bundestag, hinter verschlossenen Türen immer. Und dann wird tatsächlich offener gesprochen über Erkenntnisse und Vorgehen des Verfassungsschutzes. Aber das ist eben tatsächlich eine kleine Gruppe, die auch am Ende auch nicht wissen können, was passiert denn noch jenseits dessen, was uns hier geschildert wird.
Konrad hat es eben angesprochen, dass die Grünen nach dem NSU nochmal sehr lauter und skeptischer waren und auch Überlegungen, Verfassungsschutz abschaffen, eine Rolle spielten. In Hamburg sind sie ja Teil des Senats und da setzt man jetzt doch ziemlich auf den Verfassungsschutz. Eigentlich mit dem Projekt, dass man keine Rechtsextremen bei Behörden haben möchte, bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft, rechtsextreme Richter und Richterinnen. Die wollen das aber noch ein bisschen ausbauen. Und da geht es jetzt insgesamt um den öffentlichen Dienst, oder? Marlene, du bist an dem Thema dran.
Was du ansprichst, das ist die Rückkehr der sogenannten Regelanfragen. Also Regelanfragen, das ist, wenn eine Behörde beim Verfassungsschutz nachfragt, ob zu einer Personen dort Informationen gespeichert sind. Und die älteren HörerInnen dieses Podcasts werden sich bestimmt noch erinnern an die sogenannten Berufsverbote in den 70ern und 80ern.
Der radikalen Erlass
von der Willy-Brandt-Regierung, genau 1972. Infolgedessen wurden ungefähr 3,5 Millionen solcher Regelanfragen gestellt. Also es wurden ungefähr 3,5 Millionen BewerberInnen für den öffentlichen Dienst überprüft, nachgefragt beim Verfassungsschutz, ob der Informationen vorliegen und infolgedessen gab es dann unzählige Verfahren, in denen die Leute sich in so Anhörungen rechtfertigen mussten und es wurde auch in vielen tausend Fällen dann tatsächlich sich dagegen entschieden, die Menschen einzustellen. Damals waren vor allen Dingen Leute betroffen, ganz stark, die sich in der DKP engagiert haben, was damals ganz üblich war bei Linken. Und das waren viele Lehrer und LehrerInnen betroffen. Das ist ja einfach eine große Gruppe von Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Es gab dann damals große Proteste gegen diese Praxis, die auch nie auf einem eigenen Gesetz fußte, sondern es gab eben wirklich nur diesen Erlass, also quasi eine Verwaltungsvorschrift dafür. Das wurde dann nach und nach eingestellt, also die Bundesländer haben das dann nach und nach abgeschafft, als letztes Bundesland 1991 Bayern. Und es gab dann auch Urteile, zunächst des Bundesverfassungsgerichts und später auch nochmal des Europäischen Menschengerichtshofs, die diese Praxis für rechtswidrig erklärt haben, weil es eben ein massiver Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und in die Grundrechte ist. Und dann, das hast du gerade auch schon ein bisschen angesprochen, gab es ja aber in den letzten Jahren jetzt vermehrt eine Debatte um Rechtsextreme im Staatsdienst. Also wir hatten diese ganzen Skandale, wir haben da ja auch als Taz ganz viel drüber berichtet. Rechtsextreme Polizisten, Rechtsextreme bei der Bundeswehr, Rechtsextreme in der Verwaltung, in der Justiz, in der Bundestagspolizei. Und da hat sich natürlich dann bei jedem neuen Fall, der da bekannt wurde, auch immer die Frage gestellt, wie kann das sein? Wie können solche Leute an solchen Positionen arbeiten? Wie konnten die eingestellt werden? Und vor dem Hintergrund dieser Debatte sind jetzt seit einigen Jahren schon in mehreren Bundesländern diese Regelanfragen zurückgekehrt. Also es gibt diese Praxis jetzt wieder. In manchen Bundesländern wird das abgefragt bei Polizisten, bei Richtern, bei Staatsanwälten, in Brandenburg und Sachsen-Anhalt, jetzt bei allen Beamten. Und Hamburg ist jetzt eben das Bundesland, was da am weitesten gehen möchte und diese Regelanfragen jetzt für den gesamten öffentlichen Dienst einführen möchte. Da gibt es ein Gesetz, das nächste Woche verabschiedet werden soll. Also es sieht alles sehr danach aus, dass das kommt. Und ja, also das hat dann schon auf jeden Fall eine massive Bedeutung für viele Menschen, die damit jetzt eben rechnen müssen, dass wenn sie beispielsweise Lehrerin werden wollen, da erstmal beim Verfassungsschutz nachgefragt wird, ob da was vorliegt. Und wir haben ja jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, das kann auch im Zweifelsfall schnell gehen, dass da was vorliegt. Also da braucht das manchmal auch gar nicht so viel dafür. Und es gibt auch in Hamburg darin Kritik, aber die SPD und auch die Grünen rechtfertigen das eben damit, dass man ja so quasi den Staat vor extremistischer Einflussnahme schützen könne.
Es gibt ja nicht so viel Protest dagegen, oder kommt mir das jetzt nur so vor, dass ich das nicht so wahrnehme? Liegt es daran, dass wir natürlich alle große Sorgen haben, wenn rechtsextreme Polizisten im Einsatz sind?
Ja, ich glaube, in Hamburg ist es schon eine größere Debatte und auch größerer Protest. Aber es stimmt, dass es bisher jetzt noch nicht so viel bundesweite Beachtung gefunden hat. Ich glaube, es ist auch so, weil es eben so ein bisschen schleichende Entwicklung gerade auch ist, Bundesland für Bundesland. Und weil eben auch viele Menschen von diesen Fällen von Rechtsextremen, oder in Hamburg zum Beispiel ging es auch um Islamisten. Also da gab es ja diese islamistischen Demos und dann kam später raus, dass der Aufrufer quasi in Hamburg auf Lehramt studiert hat. Ich glaube, das sind auch Sachen, die viele Menschen bewegen. Und dann hört es sich ja vielleicht auch erstmal gut an, dass man da eben so einen Mechanismus einziehen möchte, um sich zu schützen. Ich glaube, wenn man sich das aber genauer anguckt, dann merkt man, dass das A natürlich, wie wir jetzt schon ein bisschen besprochen haben, auch ganz stark Linke treffen wird. Und man sich das einfach vor Augen führen muss, dass das auch juristisch kaum möglich ist. Also man kann solche Regelungen nicht so konstruieren, dass sie jetzt nur Rechte treffen und Linke nicht. Das trifft dann schon alle, die vom Verfassungsschutz als, ja, wo es Zweifel an der Verfassungstreue gibt. Das ist sozusagen das eine Problem. Und das andere Problem oder die andere große Frage ist auch, ob das überhaupt der richtige Mechanismus ist, um wenigstens das zu erreichen, was man möchte. Also natürlich ist es so, dass wenn jetzt ich einen vom Verfassungsschutz beobachteten Rechtsextremisten habe und der möchte jetzt zum Beispiel Richter werden und dann wird so eine Anfrage gestellt, dann wird das schon schwieriger für den. Aber wir wissen ja auch zum Beispiel aus der Forschung zu Polizei und zur Radikalisierung, dass sich ganz oft auch erst während des Dienstes, also im Dienst, radikalisiert wird. Das heißt, die Leute würde ich jetzt vor der Einstellung quasi überhaupt nicht damit abfangen. Und ich finde das eigentlich richtig. Es gibt die Forderung dazu, dass man stattdessen einfach viel stärker Mechanismen braucht, die im Dienst greifen. Also dass es einem auffällt, wenn Leute sich rassistisch äußern, dass dann auch dagegen vorgegangen wird, dass es vielleicht anonyme Meldestellen gibt, wo sowas auch gemeldet werden kann. Das hat dann vielleicht auch nochmal eine Problematik. Das würde jetzt zu weit gehen, darauf einzugehen. Aber dass man einfach schaut, dass wenn Leute sich in solchen Positionen zum Beispiel rechtsextrem verhalten, rassistisch verhalten, dass dann dort dagegen vorgegangen wird. Anstatt, dass man so einen Automatismus einbaut, der vielleicht erstmal einfach scheint, aber letztendlich eben wieder ganz viel einfach auf nicht überprüfbare Informationen des Verfassungsschutzes stützt.
Also man muss ja sagen, der Punkt auch bei dem radikalen Erlass damals richtete sich das ja nicht explizit gegen links, sondern es war erstmal offen in alle Richtungen, hat sich dann am Ende aber tatsächlich hauptsächlich und sehr hauptsächlich gegen links engagierte Personen gerichtet.
Aber das war auch ein bisschen eine Frage des Zeitgeistes. Also der Verfassungsschutz war ja so ein Instrument im Kalten Krieg, antikommunistisch. Das war eigentlich auch vorher schon ein bisschen absehbar, dass es sich gegen Linke richten wird.
Formal war es erstmal offen in beide Richtungen und das ist es jetzt ja auch. Ich glaube, warum tatsächlich bisher wenig Empörung da ist, ist eben, weil man Beispiele wie Björn Höcke, AfD-Chef Thüringen, vor Augen hat, der Lehrer ist. Und man da natürlich überlegt, wenn der mal aus seiner Parlamentszeit zurück ist, will man den wieder in der Schule sehen, will man eher nicht so. Und es hat der Bund ja eigentlich genauso jetzt auch gemacht. Es war ein Anliegen von Nancy Faeser und der Ampelregierung auch zu sagen, wie kriegen wir Extremisten aus dem öffentlichen Dienst? Und da war auch diese Frage Regelanfragen, da ging es aber auch um das Disziplinarrecht, können wir zumindest Verfahren beschleunigen. Das heißt, es kam auch von dieser Seite, wo sich dann eben jetzt auch kein Protest regt, weil das eben tatsächlich als Problem gesehen wurde und von dieser Seite angestoßen wurde, wie eben jetzt in Hamburg. Ich glaube aber auch, das schafft Risiken. Und ich würde auch sagen, man müsste gucken eben auf diese Disziplinarverfahren, also dass man da genau sehr, sehr genau hinguckt, weil man dann eben auch die Sachen, die im Dienst passieren, abgreifen kann. Und man muss auch bei der AfD sagen, es ist zum Beispiel jetzt ja nicht so, bloß AfD-Mitglied zu sein, man fliegt, sondern auch da findet ja eine Einzelfallprüfung statt und wird geguckt, wie hat er sich denn konkret geäußert, wo hat er teilgenommen, was sind da seine Rollen. Und ich glaube, das wäre immanent wichtig, das zu erhalten, eben tatsächlich immer hinzugucken und möglichst konkrete Belege eben einzufordern.
Genau, das hat bei der AfD auch wieder mit dem Parteienprivileg zu tun. Also eine Partei, die immer als verfassungsfeindlich, aber nicht als verfassungswidrig eingestuft wurde, also die nicht verboten worden ist, sondern eben nur vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Da reicht es nicht, wenn man dort einfach nur Mitglied ist, quasi reicht jetzt nicht, um zum Beispiel dann solche Rufe nicht ergreifen zu können, sondern dann muss schon auf individueller Ebene nachgewiesen werden, dass es eben dieses Bestreben gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung tatsächlich gibt.
Na, es lebe der Einzelfall sozusagen, ist ja auch gut. Also beziehungsweise ist ja auch rechtsstaatliches Grundprinzip und da sollten wir wohl bei bleiben. Genau, beim Richter Jens Meyer war das, hat sich ja diese Frage zum Beispiel gestellt, der aus dem Bundestag kam, AfD-Richter ist und auch sich selbst als der kleine Höcke bezeichnet hat und andere widerwärtige Sachen auch gesagt hat. Und den haben sie tatsächlich dann wieder eingestellt, aber sofort ein Disziplinarverfahren durchgeführt aufgrund seiner Aussagen. Und das war auch erfolgreich. Allerdings hat er auf dem zweiten Weg dann noch seine Pensionsansprüche behalten. Also die konnten sie ihm nicht streichen.
Genau.
Aber genau, es war auch ein Eiertanz damals, juristisch, wie man genau das machen will, beziehungsweise ob es überhaupt erfolgreich ist. Und auch da stellen sich natürlich ganz viele Fragen, die zweischneidig sind.
Genau, und Jens Meyer ist ja auch ein super Beispiel. Erstens dafür, dass es dann ja eben doch auch Mechanismen gibt, die uns da schon zur Verfügung stehen, disziplinarrechtlich. Auch wenn es natürlich vielleicht ärgerlich ist, dass diese Pensionsansprüche dann noch bestehen. Und zweitens ja auch dafür, dass, also der war ja schon Jahrzehnte Richter, bevor er AfD-Mitglied wurde. Und auch da ist ja die große Frage, ob man jetzt quasi damals, als er eingestellt wurde, schon überhaupt diese Bestrebungen hätte erkennen können. Also ob das dann da der richtige Mechanismus ist.
Bei Jens Meyer kommt da schwer noch hinzu. Er war damals auch, er hat auch entschieden über das NPD-Verbotsverfahren zumindest, beziehungsweise im weiteren Sinne, weil er so ein Wissenschaftler, der die NPD als menschenfeindlich eingestuft hat, die wissenschaftliche Redlichkeit oder diverse Aussagen über die NPD verboten hat. Man schlägt sich im Nachhinein die Hände über dem Kopf zusammen. Genau, dass es halt so lange nicht aufgefallen ist. Ich glaube, es braucht wirklich eine andere Fehlerkultur in Behörden oder halt, naja, man muss halt aufpassen, dass es dann nicht irgendwie zu so Denunziationsstrukturen kommt. Auf eine gewisse Art ist dann auch wieder eine Falltür vielleicht, aber ich glaube, so eine Fehlerkultur und ein Umgang, was es eigentlich bedeutet, für demokratische Grundwerte einzustehen, das sollte man vielleicht in die Köpfe einiger Leute.
Genau, das hat diese Problematiken, aber ich glaube, der Vorteil ist einfach, dass man sich dann daran orientieren würde, was die Leute tatsächlich tun, also zum Beispiel, welche Urteile sie fällen oder wie sie handeln im Dienst, statt sich letztlich daran zu orientieren, wie sie denken. Also das sind ja eben viel von dem, was der Verfassungsschutz tut, ist weit vorgelagert vor diesem Handeln, was da überprüft wird. Also da geht man dann eigentlich in den Bereich der Gesinnungsprüfungen. Und das würde ich sagen, hat da eigentlich nichts zu suchen, sondern wir brauchen eben Behörden, die so aufgestellt sind, dass sie rassistisches, rechtsextremes Handeln erkennen und auch dann entsprechend sanktionieren.
Wenn wir gerade bei der Polizei beispielsweise sehen, diese rechtsextremen Chatgruppen, das lief zum Teil über Jahre. Es gab Vorgesetzte, die das wahrscheinlich in irgendeiner Form doch mitbekommen haben, aber da auch nicht eingeschritten sind. Und da finde ich auch, das ist dann Punkte, wo man ganz unmittelbar ansetzen kann und unmittelbar ansetzen müsste, zu sagen, genau, was haben wir eigentlich hier für eine Kultur und wo werden Grenzen gezogen, wenn hier tatsächlich rechtsextremistische Sprüche fallen im Dienst und anderes.
Absolut. Und auch da wieder, ich gehe sehr stark davon aus, dass diese Polizisten, wenn man sie bei der Einstellung vom Verfassungsschutz hätte überprüfen lassen oder da angefragt hätte, ob da was vorliegt, dass da nichts vorgelegen hätte, weil die meisten, oder ich glaube, soweit es bekannt ist, war ja keiner von denen jetzt in irgendeiner als gesichert rechtsextrem eingestuften Organisation. Also auch da hätte wieder diese Regelanfrage jetzt gar nicht den Sinn erfüllt, den man sich jetzt da erhofft.
Jetzt mal Tacheles.
Und zwar auf dem TazLab 2026.
In unserem Labor für Debatte, Streit und Verständigung mit mehr als 60 Veranstaltungen geht es dieses Jahr liebevoll und rabiat zu.
Am 25. April im und ums Taz-Haus in Berlin und digital im Livestream.
Kommt vorbei und mischt euch ein.
Infos und Tickets unter tazlab.de.
Wir hatten jetzt gerade das Stichwort Mitarbeiter von Behörden. Im Moment gibt es aber auch eine Debatte, wie es mit den Förderungen, Demokratieförderprojekten aussieht. Die hat jetzt Karin Prien als Familienministerin zu verantworten. Ich glaube, in unserer Runde ist jetzt schon sehr klar geworden, dass, und das gilt bestimmt nicht nur für diese kleine Runde, dass es inzwischen eine sehr große rechtsextreme Gefahr gibt. Gerade auch, wenn man auf die anstehenden Landtagswahlen dann in Sachsen-Anhalt schaut. Jetzt warten die teilweise lange auf ihre Mittel. Das ist auch nie verstetigt worden. Das wird immer so projektgebunden, glaube ich, dann zugesagt. Und im Moment hat man den Eindruck, dass Karin Prien da aber auch die Hürden hochhängt. Da geht es dann auch um Verfassungstreue. Das erinnert teilweise so ein bisschen an die Extremismusklausel von Christina Schröder. Ich glaube, 2011 war das. Die wurde irgendwann mal gerichtlich kassiert, beziehungsweise offiziell hieß es Demokratieerklärung, die unterzeichnet werden musste von zivilgesellschaftlichen Organisationen, Privatpersonen. Und ich glaube, gelesen zu haben, dass beim Familienministerium ähnlich jetzt vielleicht wie bei Wolfram Weimar man da auch ganz gerne den Verfassungsschutz befragt.
Das tut man, genau. Das schließt auch ganz gut den Bogen zu dem, was auch Garrett anfangs gesagt hat. Also wie sehr handelt man da vielleicht auch vorauseilend von Druck, der von ganz rechts außen kommt, NIOS, AfD und Co. Denn der ist im Fall Demokratie leben, also dieses Demokratieförderungsprojekt, angesiedelt beim Familienministerium immens. Also über kleine Anfragen, über Artikel bei NIOS wird dieses Programm NIOS, als
ist
ein rechtes Krawallmedium oder was das sogar ist.
Ja, finanziert von einem fast Milliardär.
Ja, jedenfalls wird das als linksradikale, als linksradikales Projekt quasi diffamiert. Wo das aber wirklich sehr breit aufgestellt ist, da macht der Zentralrat der Juden mit. Und das, da gibt es Projekte an Schulen, es gibt Aussteigerprogramme. Also das ist sehr breit aufgestellt. Trotzdem gibt es diese Kampagne. Und ich glaube, auch unter diesem Druck ist Karin Prien, hat sie sich wieder so geäußert, dass sie das sehr genau und diese, es gebe Extremismusvorwürfe, denen man sehr genau begegnen will. Und sie hat explizit auch dieses Haber-Verfahren im Haus angesprochen. Sie hat in internen Schreiben gesagt, es wird eine breit angelegte Überprüfung mit diesem Haber-Verfahren geben. Also genau das, was sie jetzt zweimal auch bei den Buchläden angewandt hat. Was Zahlen angeht, ist es schwierig, weil da wird gemauert, da wird nicht viel gesagt. Ich habe jetzt zuletzt gehört, es gibt ja diese zwei Stufen. Es wird in diese Verfassungsschutzberichte gekommen und dann geguckt und dann in der zweiten Stufe dann wirklich konkret nochmal angefragt, dass das in der ersten Stufe sehr ausführlich, in der zweiten dann im Familienministerium dann doch nicht mehr so ausführlich gemacht wurde. Aber es ist eben dieses, wir wollen das prüfen und wir wollen die durchscannen, hat bei diesen Initiativen hinterlässt die ganze Zeit diesen Eindruck, wir stehen unter Generalverdacht, wir werden von außen attackiert, von Rechtsextremen und quasi kriegen jetzt auch keinen Rückenwind und keinen Rückhalt. Es wird sich nicht vor uns gestellt, sondern wir kriegen auch da von dem Ministerium wieder Steine in den Weg gelegt. Und das hat einen Vorlauf, das stimmt. Christina Schröder, damals CDU-Ministerin, hatte diesen Extremismus-Klausel eingeführt, die dann Schwesig später wieder kassiert hat. Und es ist aber auch jenseits des Haber-Verfahrens, gibt es jetzt im Grunde wieder eine Extremismusklausel reloaded. Es gibt für die aktuelle Förderperiode gibt es neue Nebenbestimmungen, also neue Auflagen, wo es heißt, ihr müsst jetzt sicherstellen, dass euer Geld nicht Extremisten zugutekommt. Und das gilt auch wohlgemerkt für Immaterielles. Also auch, ihr dürft jetzt eigentlich keine Extremisten auf Podien etc. holen. Und das sorgt jetzt dafür riesige Verunsicherung, weil es völlig unbestimmt ist und weil man gar nicht weiß, okay, was heißt das, wo fängt das an? Kann ich noch ein Antifa-Aktivisten beraten, der von Rechtsextremen zusammengeschlagen wurde oder nicht. Und das, also da ist quasi auch gerade sehr große Unruhe und auch, ja.
Und die Projekte sollen dann selber die Überprüfung vornehmen, oder?
Das ist Teil des Problems. Die sagen, wie sollen wir das machen? Wir haben nicht die Ressourcen. Wie sollen wir das nachweisen? Wie gesagt, wo können wir unsere Arbeit machen? Arbeiten wir jetzt Projekte, die mit rechtsextremen Aussteigern in Gefängnissen beispielsweise arbeiten? Geht es eigentlich noch? Kann man, was passiert, wenn doch ein AfDler bei einer Diskussion auftaucht? Müssen wir den sofort ausschließen, wo der Landesverband als rechtsextrem eingestuft ist? Weil er ist auch demnach Extremist. Also das stellt ganz, ganz viele Fragen. Es ist ganz viel Unruhe da und läuft aber auch wieder in diesem Geist hinterher, eben hier, ja, wir müssen die überprüfen. Genau, das ist alles tendenziell extremistisch engagiert. Und das, wenn man sich die konkreten Projekte anguckt, kann man das eben nicht sagen.
Richtig absurd wird es ja dann, wenn man sich überlegt, wo das eigentlich herkam oder wie sie jetzt diese Förderpraxis verändert haben. Es lag ja auch daran, dass es diese Anfrage gab von der CDU, also eine parlamentarische Anfrage damals auch, nach einem rechten Shitstorm, angeführt von News so ein bisschen, und der Entscheidung von Merz, sich auf die Stimmen der AfD zu stützen bei einem populistischen Antrag zur Migration im Bundestagswahlkampf. Daraufhin gab es massive Proteste und die Union hat auf einmal diese offenbar KI-generierte Anfrage zu linken Organisationen und Initiativen gestellt.
Ich glaube, mit 500 Fragen, ne, war der Katalog.
Genau, 551. Und der Bauernverband war natürlich nicht drin, sondern Omas gegen Rechts, die gar keine Förderung bekommen, und Kampak, die auch keine Förderung bekommen. Also im Grunde diese gemeinsame Abstimmung mit der AfD sorgt dafür, dass jetzt linke Initiativen irgendwie wieder an den Pranger gestellt werden, wie unter Christina Schröders Zeit. Das ist ein komischer Zirkelschluss.
Das ist übrigens nicht nur Prien, sondern man muss eigentlich vor allen Dingen hingucken. Es gibt ja ein paar Zahlen aus einer früheren kleinen Anfrage der Linken aus dem letzten Jahr. Da waren das, ich hatte nochmal nachgeguckt, zwischen 2020 und 2024 waren das über 1200 Initiativen, die da überprüft wurden, und aber auch fast genauso viele Einzelpersonen, und der Großteil war beim BMI, also bei Fördergeldern, die aus dem BMI irgendwo hinflossen. Das heißt, also man kann, das steht allen Ministerien offen, dieses Instrument des Haber-Verfahren, aber es wird offenbar sehr intensiv im BMI auch genutzt, ohne auch, dass man da weiß genau, wer wurde da eigentlich überprüft, weil es bleibt dabei, die Initiativen erfahren es eigentlich nie.
Wie groß ist denn der Einfluss des Bundesinnenministeriums auf den Verfassungsschutz? Der Verfassungsschutz ist weisungsbefugt, aber auch nicht bei allen Dingen. Aber Alexander Dobrindt könnte jetzt schon sagen, wir verstärken jetzt das Themengebiet Islamismus und ziehen vielleicht woanders Mitarbeiter ab, oder?
Genau, der Bundesamt für Verfassungsschutz ist dem BMI unterstellt. Sie sagen, fachlich machen sie ihre Arbeit, aber dass das dann zum Teil doch in Graubereiche kommt, hat man beispielsweise bei dem Vorvorgänger von Dobrindt gesehen, Horst Seehofer, als es um die AfD-Einstufung ging. Und ein Gutachten vorgelegt wurde, wo dann doch nochmal nachgeschärft wurde, nach Gesprächen mit Seehofer, so hatten es journalistische Recherchen ergeben, was nämlich Punkte der Migration und des Islam anging. Weil wo man festgestellt hat, genau, dass auch Herr Seehofer sich da zum Teil weit aus dem Fenster gelehnt hat, und dann fielen dann plötzlich Sachen aus dem Gutachten raus, die da vorher drin standen. Also da sieht man, völlig unabhängig ist das nicht, was dieses Amt macht. Und klar, es ist unterstellt, es wird auch der Präsident des Verfassungsschutzes von dem Innenministerium oder dem Innenminister, der Innenministerin ernannt. Also es gibt da, genau, es ist jetzt keine völlig unabhängige Behörde.
Und Dobit hat ja auch angekündigt, den Verfassungsschutz ausbauen zu wollen und hat ja auch nach diesem Anschlag auf das Stromnetz in Berlin schon gesagt, dass es auch nochmal verstärkt jetzt um eine Überwachung oder um ja das Feld Linksextremismus gehen soll.
Und er möchte aus dem Verfassungsschutz einen echten Geheimdienst machen. Also
das
da steht
auch,
uns im Grunde
ein echter Geheimdienst.
Genau, steht uns die nächste Debatte bevor. Denn bisher ist es so, auch aus den Lehren 45 und Vorjahren, dass man gesagt hat, okay, das ist ein Dienst, ein Frühwarnsystem, wie wir jetzt ja schon vielfach gesagt haben, aber ein Dienst, der Informationen sammelt und eben nicht operativ tätig ist. Das wäre ein Geheimdienst, der dann selber irgendwelche Geschichten, also irgendwo ins Geschehen eingreift und Dinge, sie sagen ja, verhindert. Aber das öffnet natürlich auch die Tür weit. Und da sagen beispielsweise auch die Grünen, das kann nicht gehen. Wir können über Befugnisse reden, aber wir können nicht daraus einen operativen Dienst machen. Aber es zeigt so ein bisschen, wohin die Reise geht. Und wir sehen auch in den letzten Jahren, es ist stetig das Personal gewachsen beim Verfassungsschutz. Das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren verdoppelt. Es ist immer der Etat gewachsen. Also diese Debatte abschaffen spielt im Grunde gar keine Rolle mehr, sondern es geht eigentlich immer in die andere Richtung.
Was aber auch ein bisschen irritierend ist, der Verfassungsschutz steckt ja tatsächlich in einer Vertrauenskrise nach dem NSU. Trotzdem hat er immer mehr Befugnisse bekommen in den letzten Jahren, oder? Also was Überwachungsmöglichkeiten, Telekommunikation, aber auch was Leute auf Social Media machen.
Das wurde ja nach dem NSU explizit so begründet, weil jetzt müssen wir stärker auf den Rechtsextremismus gucken, also brauchen wir mehr Personal und Ressourcen dafür. Das war quasi der Punkt, wo es ausgebaut wurde. Vorher haben sie Ressourcen bekommen, weil es hieß, der islamistische Terror ist so, der islamistische Extremismus ist so groß. Jetzt werden diese hybriden Bedrohungen angeführt, die da sind. Also das, genau, das waren die Begründungen, warum das stetig ausgebaut wurde.
Dass es auch um Aktivitäten im Netz verstärkt geht, ne, was ja auch einfach sehr personalintensiv ist. Genau, die Regelanfragen, die jetzt nach und nach wieder eingeführt werden, sind natürlich auch wieder ein Grund, dann beim Verfassungsschutzpersonal und Mittel aufzustocken. Das ist auch jetzt schon klar geworden. Dann gibt es noch diese sogenannten Sicherheitsüberprüfungen bei Menschen, die in sicherheitsrelevanten Positionen arbeiten, also zum Beispiel mit Verschlusssachen zu tun haben.
Auch so in Sachen kritische Infrastruktur?
Genau, oder in der kritischen Infrastruktur arbeiten, wo es um so Sabotage gehen könnte. Das ist ja auch nochmal ein Bereich, der sich jetzt auch durch den Angriff Russlands auf die Ukraine einfach und die damit möglicherweise auch einhergehenden Bedrohungen für andere europäische Länder, auch für Deutschland, sich einfach nochmal sehr stark verstärkt, also wo es einfach ein großes Augenmerk drauf gibt, auf Gefahrenabwehr dort, was genau diese Sicherheitsüberprüfungen werden zum Beispiel gerade auch immer weiter ausgebaut. Also da wurde letztes Jahr beschlossen, dass die künftig nicht nur für Menschen gelten sollen, die selbst in Betrieben der kritischen Infrastruktur arbeiten, sondern auch in Zuliefererbetrieben. Also wenn jetzt zum Beispiel ein IT-Unternehmen die IT für ein bestimmtes Ministerium macht oder ein Zuliefererbetrieb von einem Rüstungskonzern oder so, dann wird auch das Personal dort, soll jetzt auch zukünftig so eine Überprüfung bekommen, wo es dann eben auch unter anderem wieder um die Verfassungstreue geht und ob daran Zweifel bestehen. Und auch da braucht der Verfassungsschutz natürlich wieder mehr Personal und mehr Mittel und hat das auch schon eingefordert. Also da würde ich auch zustimmen, es ist ganz klar, wohin die Reise im Moment geht. Also einerseits auf dieser politisch-strukturellen Ebene. Die Behörde selber wird ausgebaut. Aber wie wir eben auch an der Diskussion jetzt um die Demokratieprojekte und so weiter sehen, auf der Ebene, wie viel Relevanz geben wir eigentlich den Erkenntnissen des Verfassungsschutzes als Gesellschaft? Also wo ziehen wir überall Informationen des Verfassungsschutzes heran, um eben Dinge zu überprüfen, zu durchleuchten? Das war ja auch unser Ausgangspunkt mit den Buchhandlungen. Also die politisch-gesellschaftliche Relevanz steigt auch einfach gerade.
Das heißt aber, es werden jetzt auch immer mehr Menschen, weil das sind ja dann wirklich richtig viele Menschen, die durchleuchtet werden, wenn diese ganzen Branchen mit dazukommen.
Genau, auf jeden Fall. Also im Moment macht der Verfassungsschutz ungefähr 60.000 von diesen Sicherheitsüberprüfungen pro Jahr. Die Tendenz ist steigend, aber mit dieser Gesetzesänderung, die jetzt auch weitgehend unbemerkt oder gab es jetzt auch keine große öffentliche Rezeption von bisher, wird das auf jeden Fall noch steigen. Es ist halt auch die Frage, ob sie da überhaupt hinterherkommen und ob das dann wirklich überall auch so umgesetzt werden kann. Aber das sind schon, finde ich, alles so Entwicklungen, die man einfach in der Gesamtheit auch sehen muss, um so ein bisschen zu erkennen, wo die Reise hingeht und die vielleicht jede für sich genommen eben dann gar nicht ja so viel Empörung erzeugen. Aber ich glaube, wenn man sich das so in der Gesamtheit anschaut, dann sieht man schon, ja, dass es da einfach einen massiven Zuwachs an Relevanz für diese Arbeit des Verfassungsschutzes gerade gibt.
Das uns ja nicht hindern sollte, dann umso mehr Fragen zu stellen.
Richtig.
Und das Konzept dahinter ist aber, man glaubt daran, dass sich Freiheit durch Überwachung sichern lässt.
Tja, schwierige Frage, würde ich sagen. Also genau, ein Stück weit wird man nie in einer 100% sicheren Gesellschaft leben. Das ist halt der springende Punkt, ne? Und mehr Überwachung, ich meine, es gibt natürlich Fälle, wo dann aber meistens Hinweise aus amerikanischen Diensten kamen und Anschläge verhindert wurden. Also das ist ja auch ein weiteres Problem, dass es tatsächlich da Defizite gibt, ne? Und man jetzt auch auf amerikanische Dienste weiter angewiesen ist, aber Trump regiert in den USA und das auch, glaube ich, als Druckmittel künftig durchaus einsetzen könnte gegenüber der EU. Und auch Deutschland. Und genau, es ist wahrscheinlich nicht aufzulösen am Ende. Natürlich brauchst du ein gewisses Maß an Sicherheit, beziehungsweise auch Menschen, die sich damit beschäftigen, was mutmaßliche Anschlagspläne und Ähnliches angeht. Andererseits wirst du es nie hundertprozentig verhindern können. Und im Grunde ist das ja auch eine Botschaft, die man vielleicht als Politiker artikulieren müsste, anstatt da sich einer Illusion von Law and Order hinzugeben. Und das ist momentan ja eher das, was gepredigt wird.
Genau, Freiheit durch Überwachung ist natürlich wirklich eine schöne Zusammenfassung des Ganzen. Wir hatten vor ein paar Jahren mal die Diskussion, ob es ein super Grundrecht Sicherheit gibt. Also das zeigt so ein bisschen genau diese Illusion, oder was, in welchen Debatten wir uns schnell befinden. Und deswegen sind schon diese kritischen Stimmen, die immer wieder sagen, hey, was passiert hier eigentlich und genau, wofür waren diese Behörden gedacht oder wo überschreitet es Grenzen, ist immanent wichtig.
Und deshalb ist es ja auch so tragisch, dass es jetzt gegen diese Demokratieprojekte geht, weil ja eigentlich Demokratie stärken genau das wäre, was man stattdessen tun müsste, ne? Was auch gegen die Abwehr dieser Gefahren hilft. Also wie gesagt, wenn ich einen rechtsextremen Richter habe oder einen Polizist, der in seiner Freizeit so auftritt oder sowas, dann hilft mir natürlich eine aktive Demokratie und eine aktive Zivilgesellschaft dabei, solche Dinge zu erkennen. Dann wird dagegen protestiert, dann kann dagegen vorgegangen werden. Und genau das ist es ja, was es eigentlich braucht bei solchen Entwicklungen.
Und hat das einen einschüchternden Effekt, zum Beispiel, dass solche Projekte dann nicht mehr beantragt werden, weil man Angst hat, dass man irgendwie ins Visier des Verfassungsschutzes gerät oder weil man sich genötigt fühlt, Menschen sich ganz genau anzugucken? Also das ist ja so ein bisschen auch im Privatleben von jemandem, der vielleicht dann für einen Redebeitrag bei einer Veranstaltung eingeladen wird. Da ist ja so die Gesinnungsschnüffelei, wird dann auf Privatpersonen eigentlich verlagert, oder?
Also ich höre das durchaus, wenn ich Gespräche führe. Ich hatte ja der Seite jetzt auch diese Woche geschrieben dazu in den Initiativen, dass da schon inzwischen überlegt wird, tun wir uns das an? Was genau wird dann da irgendwie ausgebuddelt? Es ist eine sehr überbordende Bürokratie inzwischen entstanden, was man alles nachweisen muss. Und diese Frage, jetzt gibt es auch eine Neuerung bei der Demokratieförderung, dass es so einen Kommunalparlamentsvorbehalt gibt bei bestimmten Projekten in Partnerschaften mit Demokratien. Das heißt, die Kommunalparlamente müssen dem zustimmen. Da sitzt inzwischen die AfD, die dann jetzt ein Mittel auch in der Hand hat, das zu blockieren. Gleichzeitig aber auch eben Namen und Adressen dieser Projektträger bekommt. Also das heißt,
das ist auch noch gefährlich,
woanders sitzen die Freien Sachsen in den Parlamenten. Und auch das ist eine Überlegung, wo dann immer mehr Leute sagen, macht es für uns noch Sinn, tun wir uns das an, wie viel Aufwand, wie viel Gefahren birgt das eigentlich, diese Arbeit? Und da hat Marlene völlig recht. Das ist ja eigentlich wirklich bizarr und fatal, dass man genau diese Arbeit, die es jetzt braucht, diese demokratisch-zivilgesellschaftliche Resilienz, dass man genau das so erschwert.
Und auf individueller Ebene natürlich auch. Also ich glaube, es gibt sicherlich in Hamburg jetzt gerade einige Menschen, die zum Beispiel auf Lehramt studieren und sich auch politisch engagieren und sich jetzt gerade fragen, kann ich jetzt eigentlich noch Lehrerin oder Lehrer werden? Was bedeutet das für mich persönlich? Und ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn diese Menschen dann den Schulen verloren gehen sozusagen. Wir haben sowieso extrem Lehrermangel und wir brauchen ja auch eigentlich Leute, die sich aktiv für eine demokratische Gesellschaft einsetzen, genau in diesen Positionen.
Das heißt aber, gibt es so einen Trend zu so einer Misstrauenskultur gegenüber der Gesellschaft und einer Vertrauenskultur gegenüber Überwachungsbehörden?
Also die Grünen in Hamburg zum Beispiel sagen natürlich, weisen das natürlich von sich und sagen, das ist nicht der Fall und es soll auch nicht darum gehen, Menschen von demokratischem Engagement abzuhalten. Sie sagen dann auch gerade in diesen Zeiten, wo die Extreme stärker werden, wo man vielleicht auch schon wieder ein bisschen fragen kann, ob es gut ist, da auf diese Art mit dem Extremismusbegriff zu operieren und Dinge gleichzusetzen. Aber ich glaube schon, dass es auf jeden Fall eine Entwicklung dazu gibt, dass man versucht, eben diese bisschen auch zum Teil schwierigen Fragen durch so Automatismen zu lösen. Also ich glaube, es ist einfach verführerisch zu sagen, wir haben mit dem Verfassungsschutz da eine Behörde, die sind den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt, die sammeln Informationen, werten die aus, stufen Dinge ein, dann habe ich hier ein ganz klares System und da habe ich dann was, worauf ich mich stützen kann und damit muss ich dann auch nicht mehr groß diskutieren oder sowas, sondern sagt dann eben einfach zum Beispiel, dieses Projekt bekommt kein Geld oder diese Person bekommt diese Stelle nicht. Und ich glaube, die Alternativen, die wir jetzt ja auch schon ein bisschen angesprochen haben, die kosten auch zum Teil dann vielleicht ein bisschen mehr Mühe, weil man sich dann doch auch in eine inhaltliche Debatte gehen muss und eben schauen muss, ist das dann jetzt ein tatsächliches Problem, wenn diese Beratungsstelle in diesem ostdeutschen Ort diese Arbeit dort macht oder wenn die Person, die hier diesen Job im öffentlichen Dienst haben möchte, sich auch noch in dieser Gruppe engagiert. Ja, das muss man dann eben alles nicht tun. Aber ich glaube, welche Probleme das mit sich bringt, haben wir genug besprochen.
Und Garrett, wenn du jetzt so Richtung Landtagswahlen die nächsten schaust, würde so eine AfD zum Beispiel in Sachsen-Anhalt alleine regieren? Was würde die mit dem Landesverfassungsschutz machen? Weil wir haben ja das Bundesamt, aber wir haben noch 16 Länder und in den Ländern ist das ja auch oft sehr unterschiedlich.
Naja, sie würde das nutzen, was sie vorfindet und es für ihre Zwecke einsetzen. Also im Prinzip ist es halt auch gefährlich.
Also mehr Befugnisse können auch gefährlich sein.
Genau, also im Grunde kannst du oder übergibst du bestimmte, oder wenn du Sachen verschärfst und tatsächlich die AfD an die Macht käme, würde sie das natürlich gnadenlos zu ihrem Vorteil einsetzen. Beziehungsweise alle Mittel, die sie bekommen kann, setzt sie darin, dieses Sand in dieses System zu streuen, beziehungsweise es zu untergraben. Das ist eine, also es zeichnet sich besonders natürlich in Landesverbänden im Osten ab und genau, wo sie die Möglichkeit dazu hat, Mittel linken Initiativen zu streichen, da tut sie es bereits. Das ist auch kein Einzelfall. Es gibt jetzt einen Leitfaden, darüber hat Konrad kürzlich geschrieben, wie man das im Einzelfall am besten durchkriegt, zusammen mit der CDU.
Das macht die AfD, die macht
das macht sie bereits, genau. Und natürlich gilt es, diejenigen zu stärken, die sich noch dagegen stimmen, weil wenn es noch Leute gibt, gerade in Regionen, wo die AfD sehr, sehr stark ist, dann sollten wir versuchen, als Demokratie oder als linke Zeitung können wir das ja auch tun, denjenigen, und tun wir ja auch, eine Stimme zu geben, die sich noch dagegen stellen, beziehungsweise es sind ja auch immer noch die Mehrheit der Leute, die nicht die AfD wählen, und das sollte man nicht zu selten bewusst machen. Ja, und ich finde, Wolfram Weimer sollte seinen Job anders interpretieren zukünftig, wenn er nicht zurücktreten muss. Er soll als Kulturstaatsminister Geld raushauen, die Bedingungen für Kulturschaffende verbessern und gerne einen Grüßaugus auf Messen machen und bei Kulturevents vorbeischauen, aber ansonsten gerne die Klappe halten, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber sich zurückhalten und sich an seine eigenen Worte erinnern, zum Beispiel, die er bei Ronsheimer im Podcast gesagt hat und dafür Applaus bekommen hat. Die Kultur muss aus sich heraus frei sein, spinnen, Grenzen überschreiten, muss provokant sein, alles, aber sie soll nicht zum billigen Gehilfen irgendeiner politischen Richtung werden. Das hat er gesagt und vielleicht sollte er sich an seine eigenen Worte erinnern. Naja, vielleicht ist das ein Schlusswort. I don't know.
Ja, es ist immer gut, die Verfechter der Meinungsfreiheit daran zu erinnern, dass sie eigentlich dafür angetreten sind, angeblich.
Und dass bei der Meinung dann auch alle Meinungen gelten?
Genau, und es gab eine Jury, beispielsweise bei dem Kulturpreis, die eben ja aus fachlichen, kulturellen Gründen eine Entscheidung getroffen haben, die fundiert waren, die begründet war. Und ich glaube, dabei hätte man es belassen können, anstatt da so ein politisches Vehikel zu nutzen.
Auf jeden Fall wird Wolfram Weimer wahrscheinlich den Bundestag noch ein bisschen weiter beschäftigen. Ich glaube, die Linkspartei hat auch noch einige Fragen an ihn in Richtung Aktuelle Stunde.
Auch die Grünen haben nochmal einen Fragekatalog, eine kleine Anfrage eingereicht. Der Kulturausschuss wird sich weiter mit der Causa beschäftigen. Ich glaube, das wird noch weitergehen.
Die linken Buchläden klagen ja auch. Bei der Roten Straße in Göttingen ist er der Mitarbeiter des Monats gewesen, weil man gute Umsätze hat. Ich glaube, der Golden Shop in Bremen überlegt, seine Gedichte nochmal auszustellen, die ja wirklich auch schwierig sind.
Denkt ihr denn, dass er sich halten wird? Also ist es jetzt auch nicht das erste Mal, dass er in öffentliche Kritik geraten ist?
Das spricht halt so, er hat ja bei der Berlinale auch, sagen wir mal, unglücklich agiert. Das spricht so ein bisschen oder widerspricht seiner These, er will gar keinen Kulturkampf machen, weil man schon den Eindruck hat, er versucht schon, die Kulturszene zu disziplinieren, statt zu fördern. Ich glaube jetzt, Merz hat sich ja bisher nicht gegen ihn gestellt oder so, hält er sich, aber er ist, würde ich sagen, auf jeden Fall, der hat angezählt, wenn da jetzt noch ein Ding kommt, dann wird es, glaube ich, schwierig für ihn.
Ja, ein paar Strikes hat er schon, aber er ist halt ein guter Buddy von Merz, ne? Beziehungsweise gilt als einer seiner engsten Vertrauten, insofern wird es vielleicht, oder vielleicht klebt auch Merz an ihm, aber...
Das ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass er noch da ist, oder? Oder ein Grund zumindest, also ich habe schon den Eindruck, dass wenn man sich in anderen Positionen oder wenn andere Personen sich Vergleichbares geleistet hätten, dass da schon mehr passiert wäre. Also ich wundere mich eigentlich darüber, dass es bisher noch bei öffentlicher Empörung geblieben ist.
Man muss so sagen, also der in seinem eigenen Themenbereich der Kulturszene quasi derart breit gegen sich aufzubringen, es hat ja der Hansa Verlag, der jetzt bei Weitem nicht als linksradikal bezeichnet werden kann, hat gesagt, wir laden alle Buchläden ein, auch die drei gestrichenen, hat protestiert, es hat der Pen-Club protestiert, es haben verschiedenste Börsenvereine des Buchhandels, der auch gestern Abend der Vorsitzende sehr klare Worte gefunden hat, gesagt hat, ich bin stolz auf die Buchbranche, wie sie reagiert hat, dass sie diesen fragwürdigen autokratischen Gestus nicht klaglos akzeptieren, während Weimar ihm in der ersten Reihe gegenüber saß. Das ist schon, das zu schaffen, solche Reaktionen hervorzurufen in dem Metier, für das du zuständig bist, Respekt.
Absolut, wobei, wenn man sich jetzt anschaut, wo Weimar ideologisch herkommt oder auch was Gareth da schon angesprochen hat, wie die AfD über diese Dinge redet, dann ist natürlich auch der Kulturbetrieb in Deutschland wird als linksgrün versifft oder wie diese Begriffe da immer sind, da eingeschätzt. Also das ist jetzt eine Wortwahl, die Weimar natürlich nicht haben würde, aber ich glaube, man kann schon vielleicht auch sehen, dass das eben genau die Konfliktlinien auch sind, die es jetzt eben gibt, ne? Und vielleicht auch nicht nur Kollateralschaden.
Ja, und ein Stück weit vielleicht einfach gewollt, dass wir einen Kulturkampfminister haben. Alles aus dem Handeln spricht ja eigentlich dafür, dass er Kulturkampf will. Und er sagt zwar jetzt, das war nicht kulturkämpferisch gemeint, aber es scheint wirklich wenig glaubhaft angesichts seiner Taten.
Ja, man muss Menschen auch an ihren Taten messen, ja.
Jedenfalls bedient er die Ressentiments, die von einer bestimmten Seite hervorgerufen werden.
Vielleicht haben ihn ja jetzt die Reaktionen gestern Abend auf der Buchmesse. Er ist ja tatsächlich auch nur gestern Abend da gewesen. Den Rundgang, der heute angestanden hätte, den macht er ja nicht. Und heute, wir zeichnen am Donnerstag auf, einen Tag nach der Eröffnung der Buchmesse. Heute wäre der Tag gewesen, an dem der Buchhandlungspreis verliehen worden wäre auf der Buchmesse. Das hat Weimar dann ja auch abgesagt. Das kriegen die jetzt per Post, glaube ich, die Auszeichnung, weil das jetzt würdevoll zu veranstalten sei schwierig. Er hat aber einen Beitrag zugeleistet. Wir schauen, wie es weitergeht mit Wolfram Weimar, dem Kulturkampf. Und ich glaube, die Frage, wie aus dem Verfassungsschutz ein echter Geheimdienst wird und was sich Dobrindt darunter vorstellt, wird uns noch in nächster Zeit beschäftigen.
Dann kommen wir wieder und sprechen nochmal.
Gerne.
Das war der Bundestalk. Wir bedanken uns bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Eva Lotte Andrea für die Redaktion. Fragen und Kritik gern an bundestalk@taz.de. Teilt uns in sozialen Netzwerken. Wenn ihr Geld für uns übrig habt, dann gerne an Taz zahlig und bleibt uns gewogen.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.